Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wer kennt nicht das dumme Gefühl, wenn man einen wichtigen Termin hat und ausgerechnet an dem Morgen den Wecker nicht hört und verschläft? Dumm gelaufen. Umso schlimmer, je wichtiger dieser Termin war. Wenn es zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch gewesen wäre, dann ist eben damit der Zug abgefahren, in jeglicher Hinsicht. So eine ähnliche Situation gibt es auch in der Heiligen Schrift. Da bekommen 5 der 10 wartenden Personen zu spät. Sie stehen vor der verschlossenen Tür und bekommen zu hören, ich kenne euch nicht. Die Tür bleibt zu und das für immer. Die Gleichnisse in der Bibel sind nicht einfach eine Art Märchenstunde, sondern wollen uns eine wichtige Haltung aufzeigen. Und um die geht es uns heute. Die Wachsamkeit und dass es für uns in eine Ewigkeit lang eine Tür verschlossen bleiben kann, wenn wir nicht wachsam sind. Das Thema der Wachsamkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Lesungen des Advents. Und deswegen auch heute in unserer Adventsbetrachtung, Komm, Herr Jesus, sind wir beim 2. Teil angelangt mit dem Thema die Lampe der Wachsamkeit. Durch die Betrachtung führt uns der Passionistenpater Gregor Lenzen aus München. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Immer wachsam sein, das klingt irgendwie nach Stress. Kann man das überhaupt oder was ist mit Wachsamkeit gemeint?
Ja, man kann natürlich nicht immer wach sein im Sinne von immer aufmerksam sein. Aber im Advent geht es auch um eine andere Form von Wachsamkeit. Nicht um dieses Wachsein im Sinne von immer leistungsfähig sein, immer konzentriert, immer da sein. Diese Haltung des Drucks, des Leistungsdrucks, die den modernen Menschen letzten Endes so ermüdet und niederdrückt. Im Advent geht es vielmehr um ein Erwachen des inneren Menschen, würde ich sagen. Es geht nicht darum, dass wir uns auch hier noch im geistlichen Leben unter Druck setzen und meinen, etwas leisten zu müssen, sondern es geht nun wirklich einmal darum, stille zu werden, hinzufinden zur eigenen Mitte, zum Kern des eigenen Inneren und Gott im eigenen Leben, im Alltag zu finden. Im Hohen Lied heißt es einmal, ich schlafe, doch mein Herz ist wach. Um diese Wachsamkeit des Herzens geht es im Advent, um ein zu sich kommen und um ein zu Gott kommen, um ein zur inneren Mitte finden, wo ich ganz ich selbst bin und zugleich ganz mit Gott verbunden bin, wo ich Gott finde und zugleich meine eigene Wahrheit erkenne. Um diese Form von Wachsamkeit, von liebender Aufmerksamkeit auf Gott hin geht es im Advent.
Dann sind wir gespannt, wie wir dahin gelangen können. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Pater Gregor. Bitte schön. Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Menschen, die viel im Dunkeln leben, haben auch eine besondere Beziehung zum Licht. Das gilt gerade für die Völker des Nordens. Das Licht spendet ihnen Helligkeit und Wärme und weist den Weg in der Orientierungslosigkeit der Nacht. Daraus hat sich in unseren nördlichen Breiten eine wahre Kultur des Lichtes entwickelt, für die die Lichter auf dem Adventskranz ein Beispiel sind. Aber auch der Lichterbaum an Weihnachten. Wer umnachtet ist, der sieht nicht mehr klar und der kann nicht mehr klar denken. Ein Lichtergeist dagegen ist etwas Wunderbares. Er durchdringt Zusammenhänge, erkennt das Wesentliche und bringt lichte Gedanken hervor. Licht steht für Erleuchtung, Einsicht, Weitsicht, Aufmerksamkeit. Immer wieder zünden wir ein Licht an in unserem Alltag, ob im buchstäblichen oder übertragenen Sinne. Und gerade die Advents- und Weihnachtszeit ist ja voller Lichter, die die dunkle Jahreszeit erhellen. Diese Lichter sind aber nicht nur dazu da, uns in eine romantische Stimmung zu versetzen. Sie sollen uns vielmehr helfen, den Blick zu schärfen für das wahre Licht, das in unsere Welt hereinleuchtet und das Dunkel des Todes vertreiben will. Über dieses Licht hat schon der Prophet Jesaja geweissagt, wenn er schreibt: Steh auf, Jerusalem, werde Licht, denn gekommen ist dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn strahlt über dir. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Nationen, doch über dir strahlt der Herr, über dir erscheint seine Herrlichkeit. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, dein Erlöser, der starke Jakobs. Statt des Erzes bringe ich Gold, statt des Eisens Silber, statt des Holzes Erz und statt der Steine Eisen. Zu deiner Obrigkeit mache ich den Frieden und Gerechtigkeit zu deinem Herrn. Nicht wird man mehr in deinem Land von Gewalttat hören, nicht von Zerstörung und Verwüstung in deinen Grenzen. Heil wirst du deine Mauern nennen und Ruhm deine Tore. Nicht wird dir die Sonne mehr am Tage als Licht dienen, noch dir der Glanz des Mondes leuchten, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und dein Gott dein Glanz. Deine Sonne wird niemals untergehen und dein Mond nicht verschwinden, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein, und zu Ende sind die Tage der Trauer. Wer Christus, das Licht der Welt, in sich aufnimmt, liebe Hörerinnen und Hörer, der wird wahrhaft von innen hell und beginnt selbst zu leuchten. Doch es bedarf eines lichten Auges, um die Ankunft unseres Erlösers nicht zu übersehen. Inmitten so vieler Irrlichter, die durch unsere Zeit zucken, ist es schwer, das wahre Licht zu erkennen. Winfried Klade hat zu diesem Thema einige meditative Gedanken gefunden, die ich Ihnen jetzt gerne vortragen möchte. Licht und Schatten, Leben und Tod, alles findet sich bei uns. Wir sind erlöst und leben doch oft unerlöst. Wir sind im Licht und lieben allzu sehr die Finsternis. Das Leben wurde uns geschenkt, wir spielen mit dem Tod. Wir schwanken, können uns oft nicht entscheiden und wählen häufig falsch. Gott kam als Mensch, brachte uns Licht und Leben, wollte uns hell und entrissen dem Tod. Wir nahmen ihn auf, aber doch wohl nur halb, wenn wir auf unser Leben schauen. Herr, komme du neu, stell uns ins Licht, dass die Finsternis weiche aus unserem Leben. Mach uns für dich so lebendig, dass Sünde und Tod für immer aus uns verbannt sind. Soweit die Worte von Winfried Klade. Daher, liebe Brüder und Schwestern, gilt es, wachsam zu sein und bereit für den Kommenden. Deshalb singen wir auch im Advent: Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Im Bild der klugen Jungfrauen, die mit brennenden Lampen dem Bräutigam entgegengehen, wird in diesem Adventslied eine Grundhaltung deutlich gemacht, die uns alle auszeichnen soll. In einem Hymnus des kirchlichen Stundengebetes heißt es: Es brannte hell in ihrer Hand die Lampe ihrer Wachsamkeit. Wie steht es mit der Lampe unserer Wachsamkeit? Lasst eure Lampen brennen, mahnt uns der Herr. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Wir stehen zu Beginn einer neuen Adventszeit. Vieles daran ist uns lieb und vertraut. Die Lieder und das Brauchtum dieser Zeit sprechen mehr als sonst unser menschliches Gemüt an. Wir wissen, es soll eine stille Zeit sein, eine Zeit der Einkehr und Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn. Aber lassen wir es mit diesem Wissen genug sein? Das Evangelium des gestrigen ersten Adventssonntages mahnte uns eindringlich zur Wachsamkeit. Hören wir noch einmal die entscheidenden Passagen. Seht euch also vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Liebe Hörerinnen und Hörer, seien wir ehrlich. Berühren uns diese Worte eigentlich noch? Geht uns diese Botschaft wirklich unter die Haut? Oder haben wir nicht oft das Ziel schon aus den Augen verloren, das unsere Wachsamkeit erfordert? Es geht ja, wie gesagt, um das Warten auf den ankommenden Herrn. Christus wollte und will aber auf dreifache Weise bei uns ankommen. Das erste Mal kam er in größter Niedrigkeit im Stalle zu Bethlehem, als das Wort des Vaters Fleisch wurde. Seit seiner Auferstehung thront er in der Herrlichkeit des Himmels. Von dort will er durch uns Menschen wieder in diese Welt, in dieser Welt wirksam werden, gleichsam durch uns in diese Welt hineintreten. Es geht bei dieser sogenannten zweiten Ankunft um das stille Kommen Christi im Alltag. Da will er in unseren Herzen Wohnung nehmen. Gerade im Advent sollen wir uns für ihn bereithalten, damit er in uns auf- und anbrechen kann, uns mit seiner Gegenwart erfüllen kann und so wiederum die Welt mit seiner Liebe berühren kann. Die dritte und endgültige Ankunft geschieht schließlich am Ende der Zeiten, wenn das Reich Gottes vollendet wird. Leider droht die Hoffnung auf dieses endgültige Kommen des Herrn mehr und mehr an den Rand des religiösen Bewusstseins zu treten. Der Gedanke an das Endgericht schwindet immer mehr aus unserem Bewusstsein. Lauheit und Schläfrigkeit sind nicht selten die Folge. Vor diesem endzeitlichen Hintergrund aber gewinnt die Haltung der Wachsamkeit erst ihre eigentliche Aktualität und Notwendigkeit. Wachsam sein, aber wie, wird vielleicht mancher fragen. Auch über die Art der geforderten Wachsamkeit gab uns das Evangelium Auskunft. Wir lesen da, er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Also geht es nicht um ein Warten im Sinne von die Hände in den Schoß legen oder gar aufpassen, dass nichts geschieht. Ganz im Gegenteil. Den Christen werfen ja manche kritische Zeitgenossen gerne vor, sie wollten sich der Sorge für die Zukunft des Menschen entziehen und flüchteten sich in ein religiöses, spirituelles Wolkenkuckucksheim. Doch solche Kritiker sehen in dem Blick auf das ewige Leben nur eine billige Vertröstung, wodurch man sich aus der Verantwortung für diese Welt stiehlt. Dabei übersehen sie, dass gerade wir Christen einen besonderen Grund haben, uns in der Welt und für die Welt zu engagieren, und zwar wegen unserer Hoffnung auf den kommenden Herrn, wegen unseres Ausgerichtetseins auf das kommende Endgericht. Das christliche Engagement wurzelt in der Berufung des Christen, Leib Christi auf dieser Erde zu sein und diese Welt und das Antlitz dieser Welt durch den Geist Christi zu verändern. Greifen wir zu einem Beispiel. Christliche Wachsamkeit könnte man mit der Emsigkeit einer Hausfrau vergleichen, die einen besonderen Besuch erwartet. Da werden die verschiedensten Vorbereitungen getroffen und das ganze Haus auf Hochglanz gebracht, damit man vor dem Gast ja bestehen kann. So soll sich auch ein Christ, der auf die Ankunft seines Herrn wartet, zum Beispiel einsetzen für mehr Gerechtigkeit und Frieden oder sich nach Kräften bemühen um eine gerechte Ordnung und Verteilung der Güter in dieser Welt. Er soll gleichsam das Haus dieser Welt immer mehr in Ordnung bringen. Jede Weltferne oder Weltflucht verbietet sich da für ihn von selbst. Das Heil, das mit der Menschwerdung des Gottessohnes in diese Welt gekommen ist, soll durch uns Christen, durch unser Leben und durch unser Lieben sichtbar, ja greifbar werden. Auch Entwicklung und Fortschritt der Völker haben hier ihren Platz. Die Christen verweigern sich nicht dem Leben, ganz im Gegenteil. Allerdings geht es nicht um einen bedingungslosen Glauben an die Technik und an das, was man sieht. Denn solcher Fortschrittsglaube stürzt die Menschen letztlich nur in Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst, da sie auf diesem Wege schnell an ihre Grenzen stoßen. Die No-Future-Parole ist das traurige Ergebnis einer Gesellschaft, die nur auf sich selbst und auf die eigene Kraft vertraut. Entwicklung und Fortschritt im christlichen Sinne heißt vielmehr, den Schöpfungsauftrag Gottes ernst nehmen und mit seiner Hilfe die Erde ein Stück lebenswerter zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach all dem Gesagten ist uns wohl die große Dimension der Adventszeit als Zeit des Wachens aufgegangen. Sie ist eben nicht nur unmittelbare Vorbereitung auf Weihnachten, wo wir ein wenig still werden und uns nostalgischen Gefühlen aus der Kinderzeit hingeben. Advent, so könnte man sagen, ist vielmehr Erprobung des Ernstfalles, Einübung in die grundsätzliche Lebenshaltung, die einen Christen auszeichnen soll. Nicht nur in den jetzt vor uns liegenden Wochen, sondern das ganze Jahr über sollten wir adventliche Menschen sein. Das heißt, Menschen, die das Haus dieser Welt, das Haus der Kirche und das Haus des eigenen Lebens auf das Kommen Christi vorbereiten. Advent ist dabei der Testfall und Prüfstein unserer Wachsamkeit. Nutzen wir deshalb diese Zeit, denn wir wissen weder Zeit noch Stunde. Möge uns der Herr einmal wachend antreffen, wie jene Wächter im Psalm, die voll Vertrauen auf das Aufsteigen der Morgenröte warteten. Winfried Klade hat wiederum zu diesem Thema der Wachsamkeit und des Bereitseins folgende meditativen Gedanken gefunden. Gott, du willst kommen. Ich freue mich schon. Was wird das für ein Fest, wenn du mich rufst? Doch bitte, Herr, melde dich vorher an. Komm nicht, wenn ich nicht vorbereitet bin. Ich habe so viel noch zu erledigen. So manche Händel sind noch zu begleichen, so manche Wünsche stehen offen. Du bist mir sehr willkommen, Herr, doch, wie gesagt, ich brauch noch Zeit. Und wenn du kommst, dann mach es schnell, lass mich nicht allzu lange leiden. Ruf du mich an, gewähre einen Augenblick, der mich Ordnung in meine Dinge bringen lässt, dann will ich gern dir folgen. Du, Herr, hast es anders gedacht. Du willst, dass ich jeden Augenblick bereit bin, dein Kommen hier in unsere Welt und auch zu mir mit wachem Herzen zu erwarten. Eine Lampe unserer Wachsamkeit ist ja auch unser Adventskranz, den wir zu Hause in unseren Wohnstuben haben, dessen Lichter uns an das Kommen des Herrn erinnern sollen. Darüber und überhaupt über den inneren Bedeutungsgehalt der Adventszeit hat Romano Guardini, der berühmte Theologe, wunderbare, tiefe Gedanken gefunden in seinem Buch Nähe des Herrn. Ich darf Ihnen nun daraus einige Abschnitte vorlesen. Zunächst über den Adventskranz. Überall begegnen wir dem Symbol des Advents, dem Kranz. In allen Formen, kleinen und großen, bescheidenen und prunkvollen, und wir fragen uns unwillkürlich, was jene, die ihn schenken oder empfangen oder in ihren Wohnungen anbringen, sich wohl dabei denken. Manch einer wahrscheinlich gar nichts. Er sieht in ihm nur einen hübschen Brauch und macht ihn eben mit. Er ist ja auch wirklich schön, der grüne Kranz mit den roten Lichtern, dem Tannenduft und den ihn umgebenden Erinnerungen. Andere empfinden einen Hauch des Geheimnisses. Der dunkle Winter, die brennenden Kerzen, deren Zahl von Sonntag zu Sonntag wächst und auf eine Erfüllung zugeht. Alles das berührt sie mit einer Ahnung von etwas heilig Lebendigem. Das ist schon mehr, aber es genügt noch nicht. Was bedeutet also der Kranz? Er ist ein Symbol für die Zeit, die nach dem Fall des ersten Menschen vergehen musste, bis der Erlöser kam. Er spricht vom Adventus Domini, der Ankunft des Herrn, und mahnt, sich auf diese Ankunft zu bereiten. Im Kranz stehen 4 Kerzen, 4 Sonntage, 4 Jahrtausende des Wartens. Die 4 Zahl ist aber selbst wieder symbolisch. Wir begegnen ihr in der Heiligen Schrift oft. Sie meint ein großes Maß. So bedeuten die 4 Jahrtausende eine sehr lange Zeit. Paläontologie und Frühgeschichte belehren uns, wie lange sie gewährt hat. Vom Warten durch den endlosen Gang dieser Zeit reden die 4 Kerzen. An jedem Sonntag wird eine mehr angezündet und spricht, wieder ein Dunkel vorbei, bis alle 4 brennen, die Fülle der Zeit im Licht steht und Weihnachten ist da. Die Menschen haben gewartet und der Erlöser ist gekommen. Beides, das Warten wie das Kommen, ist also gewesen. Von hierher betrachtet sagen die Kerzen nur, denk an das lange Harren durch die dunklen Zeiten und an das leuchtende Geschehen vor 2000 Jahrhunderten. Freue dich der heiligen Ankunft und sei dankbar. Sagt der Advent aber nur das? Gewiss nicht. Die Feste der Kirche erinnern wohl an Vergangenes. Sie sind aber auch Gegenwart, lebendiger Vollzug. Denn das, was einmal in der Geschichte geschehen ist, soll sich im Leben des Glaubenden immer wieder ereignen. Damals ist der Herr gekommen, für alle. Er muss aber immer neu kommen, für jeden. Jeder von uns soll das warten, jeder die Ankunft des Herrn erfahren, damit ihm daraus das Heil werde. Romano Guardini schreibt weiter, so ist der Advent die Zeit, die mahnt, dass wir uns fragen, jeder in sein Gewissen hinein, ist er zu mir gekommen? Weiß ich um ihn? Ist Vertrauen zwischen ihm und mir? Ist er mir Lehrer und Meister? Daraus aber folgt sofort die weitere Frage, steht in meinem Inneren die Türe für ihn offen und der Entschluss, ich will sie auftun? Wie könnte das geschehen? Wir wollen ins ganz Praktische gehen. Was könnten wir tun? Vor allem uns bemühen, etwas von ihm zu erfahren. Wir könnten uns ein Buch nehmen, das von ihm spricht und darin lesen, an jedem Tag dieser Wochen, die zum Weihnachtsfest führen. Aber nicht so lesen, wie wir es tun, um uns über irgendetwas zu unterrichten, sondern mit offenem Herzen im Verlangen des Geistes. So lesen, dass uns aus den Worten die lebendige Wahrheit entgegenkommen könne. In jener Weise, die Augustinus meint, wenn er in seinen Bekenntnissen erzählt, wie er an die Schriften Plotins geraten und ihm daraus die Geistigkeit Gottes aufgegangen sei. Und ich vernahm, sagt er, wie man mit dem Herzen vernimmt. Der ganze Augustinus ist in dem Wort, aber auch der Mensch überhaupt. Denn wenn ein Großer aus seinem Eigensten redet, dann redet in ihm das Wesen aller. Und, sagt er weiter, keine Möglichkeit war mehr zu zweifeln. So soll uns Jesus Christus klar werden, einleuchten, wie das schöne Wort sagt, sein Wesen, sein Tun und sein Schicksal. Damit das aber geschehen könne, ist mehr nötig als bloßes Lesen und Denken. So unerlässlich das sein mag, es genügt nicht. Denn was da erkennen soll, ist tiefer als der natürliche Geist, tiefer als das Herz, das die Geburt uns gegeben hat. Es ist der neue Mensch in uns, der aus Gott geboren ist und ins ewige Leben wächst. So sagt Augustinus, wo es um die Wahrheit gehe, gebe es wohl den Magister Exterius Docens, den Meister, der von außen her lehrt, also den Menschen, der zu uns spricht, oder das Buch, das wir lesen. Deren Worte bleiben aber äußerlich. Solange der Magister Interius Docens, der von innen her lehrende Meister, nicht redet, der aber ist Gott. Es genügt also nicht, nur zu lesen und zu denken, wir müssen auch beten. Einer kann die Texte des Alten und Neuen Testamentes im Kopf haben, mit dem Stand der Leben-Jesu-Forschung vertraut sein und doch das Eigentliche nicht wissen. Wir müssen bitten, der, der allein vom lebendigen Christus weiß, der Heilige Geist, möge wirken, dass die heilige Gestalt des Herrn uns einleuchte, dass uns geschehe, was Johannes meint, wenn er sagt, wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Epiphanie nicht nur des Geistes, sondern auch des Herzens, das Aufgehen der Augen und das Berührtwerden des Gemütes in einem. Ich glaube aber, wir müssen noch ein drittes hinzunehmen, nämlich, dass wir die Liebe üben. Man kann Christus nicht so erkennen, wie man irgendeinen Menschen der Geschichte erkennt, sondern nur aus jener inneren Tiefe heraus, die in der Liebe wach wird. Vielleicht wendet man ein, was sagst du da? Man könne Christus nur erkennen, wenn man ihn liebe. Wie soll ich ihn aber lieben, wenn ich noch nichts von ihm weiß? Das ist richtig, obwohl die Liebe ja viele Stufen hat und schon im ersten Suchen Liebe sein kann, indem sie mehr ist als bloßes Wissen wollen. Aber lassen wir das auf sich beruhen und denken wir daran, dass es Liebe zu Christus ist, wenn wir seine Brüder lieben. Also wollen wir in diesen Tagen des Advents die Liebe üben, damit uns die Augen für Christus aufgehen. Diese drei Dinge gehören zusammen. Zuerst das Suchen und Denken und Lesen, damit unser Wissen von Christus reicher werde. Das Zweite ist, dass wir Gott bitten, er möge uns erleuchten. Dazu genügen die einfachsten Worte. Das Dritte ist, dass wir der Erleuchtung den Weg öffnen, indem wir die Liebe üben. Nicht in bloßen Worten, sondern im Ernst. Nicht in Gefühlen, sondern im Tun.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Komm, Herr Jesus, so lauten unsere Adventsbetrachtungen. Heute der zweite Teil, die Lampe der Wachsamkeit. Pater Gregor, Ihnen herzlichen Dank für diese Betrachtungen.
Gerne.
Die Lampe der Wachsamkeit, so der Titel heute. Es ging um Wachsamkeit, um Aufmerksamkeit, hellhörig auf Christus hin werden in unserem Alltag, in unserem normalen Leben und natürlich jetzt ganz besonders in dieser Adventszeit, die Zeit einer neuen Ausrichtung, einer besonderen Gnadenzeit auch. Ignatius von Loyola hat einen Begriff geprägt, der eng mit unserem Thema auch zusammenhängt, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Was hat es damit auf sich?
Ja, im Grunde verbirgt sich hinter diesem Begriff nur die alte Übung der Gewissenserforschung, die ja für den heiligen Ignatius von Loyola von besonderer Wichtigkeit war. Durch die Übung der Gewissenserforschung, zweimal am Tag sogar, wollte er einfach zu einer Sensibilisierung gelangen für das, was Unheil ist im Leben, Also auch, um in der Lage zu sein, bestimmte Fehler nachhaltig zu bekämpfen, indem man sie sich bewusst macht. Aber man kann diese Gewissenserforschung noch weiter fassen. Und das sagt auch dieser neue Begriff, Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, nämlich indem man den Blick auch auf das Positive im Leben, im eigenen Inneren richtet. Das heißt, auf die Spuren Gottes, auf die Spuren des Heiligen Geistes, nicht nur des Ungeistes in meinem Leben. Also auch indem ich wahrnehme, wo das Gelungene, das Geschenkhafte, das Gnadenhafte anwesend ist in meinem Alltag. Dafür aufmerksam werden, darauf gleichsam die inneren Sinne richten. Dazu soll dieses Gebet, diese Gebetsform dienen. Und sie soll uns einfach helfen, wahrzunehmen, was in uns und um uns und mit uns gleichsam geschieht. Diese Gebetsform soll uns helfen, bewusster zu leben und zur Wahrheit unseres eigenen Lebens zu gelangen. Also im Grunde eine gute Übung, gerade für die Adventszeit, die wir jetzt beginnen.
Die Kirche sagt, mindestens einmal im Jahr zur Heiligen Beichte gehen. Die Adventszeit wäre ja auch eine gute Gelegenheit dazu, um dem Herrn noch mehr Raum zu schaffen. Worauf sollten wir vielleicht da besonders achten in dieser Adventszeit in der Vorbereitung?
Ja, die Beichte ist sowieso ein großes Geschenk, das wir viel zu wenig nutzen. Jedes Sakrament ist ja eine Christusbegegnung, in dem der Herr etwas von seinem göttlichen Leben an uns mitteilt, und das nennen wir dann eben auch Gnade. Jedes Sakrament vermittelt eine ganz bestimmte und besondere, spezielle Gnade, und im Bußsakrament dürfen wir einfach die Erfahrung von Versöhnung und von Heilung machen. Das Bußsakrament, das Sakrament der Versöhnung, gehört zu den heilenden Sakramenten. Das sollten wir nie vergessen. Und eine Menschheit, die doch oft genug unheil ist und ächzt unter ihrem eigenen Verwundetsein, sollte viel mehr sich nach diesem Sakrament ausstrecken. Und jeder Einzelne von uns könnte gerade jetzt in der Adventszeit sich darum mühen, eine gute Beichte in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest abzulegen, damit einfach innere Wunden Heilung erfahren, damit Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die das Kommen Jesu in mein Herz noch aufhalten, die verhindern, dass Jesus immer mehr Gestalt in mir annimmt. Denn je mehr er in mir wächst, umso heiler werde ich, umso mehr kann ich der Welt auch etwas von seinem Leben und seiner Liebe mitteilen.
Das war ein schönes Schlusswort. Sie haben von der Gnade gesprochen. Das ist morgen auch ein Stichpunkt im Titel, der Tau der Gnade, uns diesem öffnen. Darauf freuen wir uns schon, auf die morgige Sendung, die uns weiterführen wird in diese geistige Vorbereitung auf Weihnachten hin, auf die Ankunft des Herrn im Allgemeinen. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung und die ganze Reihe auch bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb bestellen. Oder Sie können auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen unter www.horeb.org. Pater Gregor, dürfen Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Sehr gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach München.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören auch Ihnen, sagt Marion Kuhl.